Zum Beispiel hat jemand gesagt, ich bin in Gott verliebt. Und dann hat er geantwortet, ein bisschen spöttisch, aber so wie er war, hat er geantwortet, du bist ein Schatten und in die Sonne verliebt. Weißt du nicht, dass wenn Gott kommt, den du so suchst, nichts mehr von dir übrig bleibt? Du bist ein Schatten, der in die Sonne verliebt ist, die Sonne kommt und der Schatten verschwindet.
Theo Lounge. Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Hallo, hier ist wieder die Theo Lounge, ein RevLab-Podcast zu Themen aus Spiritualität und Kultur mit Gesprächen jenseits von Glaube oder Unglaube. Ich bin Johanna Di Blasi, Kulturjournalistin, und ich freue mich, euch, liebe Zuhörende, zu einer neuen Episode begrüßen zu dürfen. Gast heute ist ein Imam und Derwisch. Ich begrüße ganz herzlich Peter Hussein Kunz.
Schön, dass ich da sein darf. Danke.
Als ich den Kollegen vom RevLab gesagt habe, dass mich ein Imam besucht, hieß es, ja, das sind doch die, die in der Moschee vorbeten. Beim Derwisch würde ich sagen, das hat was mit islamischer Mystik zu tun. Aber beim Scheich, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das für ein Titel ist. Da denkt man an Ölscheich, aber das, glaube ich, bist du nicht, obwohl du einige Zeit, ich glaube 2 Jahre in Saudi-Arabien gelebt hast.
Nein, ein Ölscheich bin ich nicht, aber ich bin der Vorsteher eines islamischen Ordens in der Schweiz, und da ist ein Titel, den man verwendet, oft ist Pir oder Scheich. Pir ist eher persisch und Scheich ist eher arabisch im Ursprung. Ich bin zugleich Imam für meine Gruppe. Was heißt das? Ein Imam ist derjenige, der vorbetet, also derjenige, der die Gruppe im Gebet leitet und die Gebete ausspricht. Imam ist nur in islamisch organisierten Ländern ein Beruf, so wie bei uns der Priester oder der Pfarrer. Aber eigentlich ist Imam einfach derjenige in einer Gruppe, der das Gebet am besten kann und der es dann leitet.
Und zugleich bist du Schweizer, aufgewachsen in der Schweiz, in einer liberal-protestantischen oder moderat-protestantischen Familie, glaube ich, so beschreibst du das. Und man kennt dich in der Schweiz. Also du bist in den Medien recht präsent, immer wieder aufgetaucht, immer wieder befragt worden. Schweizer Rundfunk zum Beispiel hat dich porträtiert in Menschen und Horizonte. Und oft ist das in Zusammenhang mit diesem Drehritual, mit dem Derwischtanz, dass du angefragt bist. Und dazu warst du auch schon mal bei uns, nämlich vor ein paar Jahren warst du im RevLab mit meiner Kollegin Lila, Holy Embodied, wo es ja um diese Verbindung von Spiritualität und Körper geht. Und diesen Podcast werde ich verlinken. Also in dieses Thema werden wir heute jetzt nicht reingehen. Aber erlaube mir die sicherlich etwas platte Frage. Dieses Drehritual, macht das nicht furchtbar schwindelig und Kopfweh?
Natürlich, wenn man beginnt, ist das so. Also das hält man nicht lange aus. Darum ist das Training ist relativ lange. Es gibt Menschen, die relativ schnell das lernen, andere, die sehr lange brauchen. Und man muss das wirklich wollen. Denn das ist hart. Das ist hart. Der Körper muss sich überwinden bis in den Zustand, dass es ihm nicht mehr übel wird, dass kein Schwindel mehr kommt. Das sind Übungen, die langsam aufbauend sind. Und so kommt man langsam rein. Also man kann nicht einfach hinstehen und schnell drehen, außer man sei so kindlich, dass man wie ein Kind um die eigene Achse drehen kann. Das gibt's auch. Aber generell ist das sehr hart.
Peter Kunz, du bist, ich glaube, das darf ich verraten, inzwischen so Mitte 70. Dreht man da etwas langsamer?
Ja, natürlich. Also mit dem Alter wird man langsamer und man kann auch die Arme nicht mehr so oben halten. Das macht ja nichts. Also man darf langsam drehen oder oder schnell, das sind Nuancen. Das ganze Drehen ist ja eine Unterstützung für einen meditativen Prozess. Und ob das nun mit einem langsamen Drehen oder einem schnellen Drehen geschieht, das ist eigentlich nicht relevant.
Die Spannungen, in denen du stehst, als Schweizer, der zugleich Muslim ist, das ist ein Schwerpunkt heute, den ich setzen möchte bei unserem Gespräch. Und das zweite ist die Frage, wie hilft da Spiritualität? Du hast eine spannende Biografie, man kann das nachlesen, deshalb werde ich das hier nur kurz machen, um eine Orientierung zu geben unseren HörerInnen. In den 60er Jahren warst du Student an der ETH Zürich, das ist hier die Technikhochschule, und man muss sich dich vorstellen jetzt hast du kurze, lockige, graue Haare, damals hattest du lange Haare, du warst als Hippie unterwegs und du warst sehr spirituell interessiert, glaube ich auch viele in dem Alter, hast du einiges durchgenommen, Theosophie, buddhistische Weisheit, Astrologie auch. Und wie bist du Muslim geworden? Das war die Liebe. Das ist so schön, dass ich es jetzt nicht zusammenfassen möchte, sondern von dir hören möchte.
Ich habe meine erste Frau in Zürich kennengelernt. Ich war da schon zurück von meiner Weltreise, die ich als Student mal machte. Also ich habe einen Unterbruch gemacht im Studium, nachdem ich das zweite Vordiplom bestanden hat. Es war der eine schöne Erleichterung. Und dann habe ich mir ein Jahr Auszeit gegeben und war 8 Monate unterwegs. So, es war etwas Mode auch, in den fernen Osten zu gehen. Aber das war schon hinter mir, als ich meine erste Frau kennenlernte in Zürich.
Es ist die Tochter eines Imams in Indien.
Ja, ich muss sagen, sie war die Tochter, weil sie ist in der Zwischenzeit gestorben. Sie ist und als Tochter des Imams ist natürlich der Vater da, der hofft, dass sein Schwiegersohn sich dem Islam annimmt. In orientalischen, also mittelöstlichen Ländern wäre das gar nicht denkbar, das wäre ein Muss. Er war aber indischstämmig und das ist viel sanfter, wie es dort, viele dort sind. Und er war sehr offen und hat einfach den Wunsch geäußert, aber keinen Druck ausgeübt. Und bin ich überhaupt auf den Islam gestoßen. Und dann habe ich was entdeckt, das mir ganz tief berührt hat. Die Weisheiten, die ich in Indien gesucht habe, habe ich dort im Koran gefunden. Die Einheit, immer die Sicht über die Einheit vom Ganzen. Und die Bilder, die mir als Jugendlicher so wertvoll waren, als Christ, waren wieder erhalten, waren da. Also die ganze Schöpfungsgeschichte, die Prophetengeschichten, das ist alles Teil vom Islam.
Und die Liebe, um da nochmal in der Chronologie zu bleiben, ist vergangen, sie war nicht von Dauer, hat ein paar Jahre gehalten, aber die Liebe zum Islam, die ist geblieben.
Die ist gestiegen.
Ich versuche jetzt, zu einem kleinen Werbeblock überzuleiten. Am 6. und 7. September gibt es nämlich in Zürich wieder das RevLab Podcast Festival. Ich spreche übrigens auf dem Festival mit dem Jesuiten, Zen-Meister und Bestsellerautor Niklaus Brandschen über Schamanismus und darüber, dass es hoch an der Zeit ist, endlich Vorurteile loszulassen. Für sein neues Buch hat sich Niklaus Brandschen auf die Spur schamanischer Weisheit begeben. Wenn ihr meinen Podcast Die Theo Lounge abonnieren möchtet, freue ich mich. Sie wird übrigens ab Herbst unter einem neuen Namen weiterlaufen: Himmel und Erdung. Ich würde gern noch einen Punkt hervorheben, nämlich, dass es deine pazifistische Grundhaltung war, die dich dazu bewogen hat, Anfang 20 warst du, auszutreten aus der Kirche.
Ja, es war eine Mischung von Pazifismus. Also Pazifismus ist vielleicht nicht das richtige Wort für meinen Austritt, sondern eher, dass ich in der Vertiefung von den Worten Jesu habe ich immer mehr gemerkt, dass die Kirche nicht das macht und das vertritt, was Jesus wirklich verkündet hat. ist natürlich ein Interpretationsproblem, das ist klar. Aber ich habe es anders verstanden und ich konnte mit der kirchlichen Interpretation nicht viel anfangen und habe dann im Islam eine Interpretation von Jesus gefunden, die mir sehr, sehr gefallen hat.
Hast du damit gerechnet, dass, du konntest eigentlich nicht damit rechnen, nehme ich mal an, dass das mit dem Islam so einen Lauf nahm, dass es mehr und mehr wirklich mit Gewalt und mit Terror assoziiert wird, zumindest bei uns hier im Westen?
Nein, das habe ich damals noch nicht so gespürt natürlich, aber das ist dann schon so gewachsen. Aber ich habe auch, darum habe ich mich immer interessiert, warum solches passiert, was ist der Grund, warum ticken diese, ein Terrorist so, wie er tickt und so fort. Das hat mich immer interessiert und ich habe auch meine Meinung dazu und das ist, ich bin immer noch Pazifist.
Und wie ist dir da gegangen im Laufe, sagen wir seit 9-11, bist du da noch stärker in Spannung, hast du dich noch stärker in Spannungen gefühlt als Muslim in der westlichen Welt?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich bin nicht, natürlich nicht der typische Muslim im Westen. Ich bin nicht der Immigrant. Ich bin ein Schweizer und ich habe eine ganz andere Stellung hier als Muslime, die aus dem Ausland in die Schweiz kommen. Die haben ein anderes Erleben sicher als ich. Aber als, es war 2 Tage, glaube ich, weiß nicht mehr, nach 9-11, als ich irgendwo auch an einem Radiointerview interviewt wurde und da habe ich gesagt, ja, was wir hier sehen, ist Terroristen, die von Terroristen angegriffen werden, so in diesem Sinn. Also ich habe die Gewaltbefürworter in den USA genauso schlimm angeschaut wie die Terroristen, die das nachher gemacht haben. Das sehen wir heute immer noch. Die Politik geht über Leichen. Es ist eine Grausamkeit, die mich manchmal zum Schaudern bringt und dann muss ich mich wieder in die Nüchternheit zurückbegeben.
Bei dieser Sichtweise und Wortwahl werden natürlich viele auch widersprechen wollen, da Unterschiede machen wollen. Eine Nation, die Krieg führt, die sich verteidigt und auf der anderen Seite terroristische Aktivitäten.
Natürlich, klar. Also, aber das ist vielleicht hier etwas, das man nicht so oft hört. Wenn man über das Gute und das Böse spricht, in alten Wortgebrauch ist die Aktivität von Satan in dieser Welt, also es sind alte Worte, die ich da verwende, aber Satan macht diese Angriffe nicht. Satan provoziert nur dazu. Die Provokation zum Krieg, das ist das Übel. Der Krieg selbst ist eine Reaktion und Terroristen, die sind überfordert eigentlich, mit sich selbst im Reinen zu sein, wegen dem, was sie erlebt haben. Natürlich, die Rechtsprechung muss die Tat als solche beurteilen und verurteilen, aber wenn es darum geht, wer besser ist als der andere, dann muss man die Geschichte anschauen und schauen, wer hat was provoziert.
Zu sagen, das ist Terrorismus, ist natürlich selber schon ein Machtmittel, eine Delegitimierung der Gewalt,
ganz
die geschieht.
Richtig, genau richtig, ja. Ja.
Nun haben wir aber sehr viel Gewalt gesehen und Unsicherheit und Ängste. Und wie ist es denn dir gegangen da als Muslim? Bist du da oft irgendwie darauf angesprochen worden? Musstest das irgendwie verteidigen, den Islam? Oder hast das Gefühl gehabt, du müsstest das? Wie ist es denn dir damit gegangen?
Also ich hatte nie ein Problem. Ich habe ja natürlich auch keine Missionsgelüste. Ich habe nicht in mir das Bedürfnis, Leute vom Islam zu überzeugen. Das ist nicht mein Drang. Also ich bleibe einfach ruhig. Viele wissen gar nicht oder wussten nicht, dass ich Muslim bin. Auch an meinem Arbeitsort wusste man das lange immer nicht, bis man es dann mal entdeckt hat, weil in der Zeitung ein Interview von mir war oder so. Das war aber nie ein Problem, weil ich werde nicht wahrgenommen als jemand, der sowas wie 9/11 organisieren könnte. Irgendwie bin ich viel zu vernünftig und viel zu schweizerisch, als dass ich so wahrgenommen werde. Ich bin auch von anderen Muslimen werde ich weniger angegriffen, wenn ich Meinungen vertrete, die der traditionelle Islam nicht mag, nicht befürwortet. Wäre ich aber ein geborener Muslim und aus einem muslimischen Land kommend, hätte ich vielleicht Probleme. Weil das, was ich öffentlich sage über den Islam, dass wenn das Muslime machen, werden sie bedroht von anderen Muslimen. Mir passiert das nie. Mir ist das noch nie passiert. Werde ich dann angeschaut, dass jemand, der es ja sowieso nicht versteht. Das ist ein Konvertit, der hat es noch nicht verstanden, was Islam ist. Das wird dann von den Gegnern von mir, sogenannten Gegnern von mir, wird das dann hermoniert, als dass sie mich aggressiv angehen würden.
Da hast du so eine gewisse Sonderstellung sozusagen.
Ja, in diesem Sinn schon, ja.
Du hast angesprochen dein Berufsleben. Also ich habe ja schon eingangs angemerkt, du hast an der ETH studiert. Du warst Techniker, Technikingenieur und weltweit warst du da unterwegs. Und das, finde ich, ist ja, wenn man das so betrachtet, neben dem, dass du als Schweizer Muslim bist, bist du da jemand im aktiven Berufsleben gewesen, der in dieser Businesswelt zugleich sich für Mystik so stark interessiert und engagiert. Also du hast das deinen Kollegen zunächst offenbar nicht unbedingt gesagt. Also und dann kam das sozusagen ans Licht, hast du gerade beschrieben, dass du ja dieses Hobby sozusagen hast. Was hast du da erlebt und wie nimmst du, hast du das wahrgenommen, diese Sphäre der Businesswelt und dann das, was du in der Mystik gesucht und gefunden hast?
Aus meiner Sicht widerspricht sich das nicht. Es ist aus meiner Sicht ist Mystik hat keinen Auftrag für Verbesserung des politischen oder des gesellschaftlichen direkt, sondern es ist vorerst etwas ganz Persönliches. Also ich kann jetzt sagen, weil wir im christlichen Labor sind, kann ich sagen, wenn Jesus sagte, gib dem Kaiser was des Kaisers und Gott was Gottes, diese Arbeitsaufteilung oder diese Aufteilung der Haltung, die habe ich immer praktiziert. Also ich war solange mein Businessleben oder mein Berufsleben ethisch vertretbar war, habe ich nie ein Problem gehabt mit meinen religiösen Gefühlen.
Vielleicht muss man da auch nochmal unterscheiden, das, was ideal wäre. Es gibt ja auch Wirtschaftsethik und dann, was die Realität ist, die Realität dieser Wirtschaftswelt.
Natürlich, also ich habe natürlich immer im Rahmen von dem, wo ich Einfluss nehmen konnte, habe ich schon ein bisschen das Religiöse hervorgehoben, ohne es zu benennen. Ich war gegen den Schluss meines Berufslebens war ich Präsident des Technischen Komitees der Internationalen Energieagentur in Paris. Und da musste ich OECD-Länder Vertreter musste ich da präsidieren in großen Sitzungen und sagen, wer das Wort ergreifen kann und so fort und so weiter und schauen, dass alles gut abläuft. Und da habe ich dann manchmal halt Rumi-Zitate verwendet und andere Dinge.
Von Rumi,
meine Referenz.
Genau, ich muss das erklären, der iranische Mystiker und Poet, Heilige auch, Rumi, auf den kommen wir dann noch zu sprechen.
Ja.
Hast du Zitate gebracht?
Ja, und also, ich war sehr, also ich darf sagen, ohne überheblich sein zu wollen, aber ich war sehr beliebt. Es war einfach so menschlich, diese ganze Sitzung und es ist eigentlich sehr einfach. Man hat mich dann gefragt, wie bringst du das fertig, dass es so menschlich wird, diese Sitzung. Da habe ich gesagt, man muss nur die Menschen lieben. Und dann kommt das automatisch. Also, so, dort war dann schon eine Einflussmöglichkeit, aber ich kann ja nicht die Welt verändern. Ich kann nicht sagen, ich kann schon träumen davon, was ich machen würde, wenn ich der Präsident von einem Land wäre. Aber ich bin es ja nicht. Also, ich kann nur Einfluss nehmen im Bereich der Einflussmöglichkeit, die mir gegeben wird.
Kannst du kurz schildern, wie du so eine Sitzung gemacht hast?
Nur so zwischendurch die Art und Weise, wie ich was gesagt habe und die Art und Weise, wie ich jemanden gestützt habe, der zum Beispiel das Englische nicht so bewandert war, gerade zum Beispiel die Japaner, die da waren, die hatten immer etwas Mühe und dann sie sagt, gaben nie zu, dass sie es nicht verstanden haben und dann habe ich die Amerikaner gesagt, hör bitte auf in Slang zu sprechen, sprecht deutlich und langsam, damit es alle verstehen und so. Also einfach alle mit ins Boot genommen und das hat mir auch gefallen, das zu offerieren.
Wie bist du mit Spannungen umgegangen, Sachen, die blöd sind, die einen Probleme machen? Konntest du da auf deine mystischen Übungen auch zurückgreifen?
Ja, sicher, in diesem Abrionis zu sagen, es sind keine protokollierten Vorgehen, wie man vorgeht, sondern es ist einfach die Basis von dem ist, dass ich in jedem Menschen, ob er jetzt mich freut oder ob er mich ärgert, in jedem Menschen sehe ich das Herz, das gleich viel wert ist wie mein eigenes Herz. Und ich verbiete mir, irgendwann überheblich zu sein, auch wenn die andere Person mich stört oder mir Schwierigkeiten macht, sondern ich versuche das immer, diese Person zuerst zu verstehen. Und da legt sich die Schwierigkeit sehr schnell, im Allgemeinen. Nicht immer, aber schon. Und ich war aber selten in Schwierigkeiten, das muss ich schon sagen. Ich hatte sehr viel Sympathien und da läuft das Geschäft halt auch entsprechend gut.
Du hast schon kurz Rumi erwähnt, den iranisch-muslimischen Mystiker, 13. Jahrhundert, glaube ich.
13.
Bin ich da richtig?
Jahrhundert, ja.
Dein Herz schlägt ganz stark für die muslimische Mystik, den Sufismus. Ist das so etwas, wo man sagen kann, das ist auch ein bisschen safe, weil es eben eine Richtung ist, die gerade nicht politischer Islam ist?
Also kann man nicht allgemein sagen, es gibt in gewissen Ländern gibt sehr politische Sufis, die versuchen, Ethik in die Regierung hineinzutragen und so weiter. Im Senegal, soviel ich weiß, ist das sehr stark vertreten. Da gibt es Millionen von Sufis in Senegal.
Ich war da sogar schon mal und ich hatte da das Gefühl, einen sehr entspannten Islam kennenzulernen.
Ja, das stimmt. Ja, das glaube ich. Und so gibt es also, man kann nicht allgemein sagen, Sufis sind nicht politisch, sondern die können politisch sein, aber ich selber bin als Privatmann vielleicht, wäre ich politisch, wenn ich aufgefordert würde, aber nicht als Sufi als solches, sondern es wäre dann meine Art und Weise, wie ich spreche, Art und Weise, wie die Leute mich wahrnehmen, dass, wo die Mystik sichtbar würde und nicht im Geschäft selbst.
Ich würde gerne mit dir nochmal auf diesen Unterschied blicken vor 9-11 und nach 9-11. Menschen, die um die Jahrtausendwende geboren sind, können sich da gar nicht mehr vorstellen wahrscheinlich, wie das da vorgesehen wurde im Westen der Islam, bevor er so stark mit Terrorismus verbunden wurde und sich ja verbunden hat durch diese vielen Anschläge, die im Namen Allahs ausgeübt wurden.
Also es gab schon vorher terroristische Anschläge, ganz übler Art, von denen ich wusste. Zum Beispiel 1972 war diese Terrorattacke von Mekka, von der heiligen Stätte in Mekka. Das war ein Riesending. Natürlich, das wurde vor allem von Muslimen, hat das die Muslime erschüttert. Und solche Zellen und terroristische Aktivitäten gab es schon vorher. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung des Islams ändert sich natürlich hier im Westen vor allem alles mit 9-11. Und wir wurden gefüttert über die Achse des Bösen und ich weiß nicht, was alles dann eingeführt wurde, um politische Ziele von Amerika zu erreichen. Und wir wurden bombardiert mit dieser Meinung, dass Islam sehr viel Terrorpotenzial in sich hat.
Der Kommunismus fiel ja weg als Feindbild. Ja, ja. Und es stimmt schon, dass der Islam sozusagen an diese Stelle trat.
Also ich meine, ich entschuldige keinen Terrorangriff, überhaupt nicht. Aber es ist, wenn wir schauen heute, wie die Israelis, gewisse Israelis, natürlich nicht die Israelis, aber gewisse Gruppierungen in Israel, was für eine Haltung sie gegenüber Jordanien und vor allem dem Palästina haben, ist das vergleichbar mit irgendwelchen terroristischen Gefühlen eines Muslims. Es ist nicht besser. Es sind Reaktionen in Menschen, die aufgrund einer eigenen Geschichte entstehen. Ob jetzt Israeli oder ob irgendwie IS-Anhänger oder so, sind alles Menschen, die etwas in sich tragen, das zum Terror führt.
Wir haben dann eben 9-11 erlebt und ich erinnere mich noch an ein Buch, Die Krankheit des Islam, Abdelwahab Medeb, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein tunesisch-französischer Autor. Er hat versucht zu ergründen, wo kommt jetzt diese toxische Strömung her, Muslimbrüder, Wahhabismus und so. Und die Bemühung war zu zeigen, das ist nicht das Einzige, das ist nicht mal die Hauptströmung. Eben das ist nach 9-11 die Bemühung, da aufzuarbeiten, was da passiert. Wie hast du das zu spüren bekommen als einer, der da schon Muslim war und sich da engagiert und identifiziert ja auch?
Ja gut, meine Argumentationsfähigkeit ist gestiegen mit dem und ich habe mich nicht gescheut, zu antworten, wenn jemand mit einer Pauschalverurteilung daherkam. Aber ich war eher ruhig. Ich wusste, dass das braucht unwahrscheinlich viel Diskussion, um eine Klärung herbeizuführen. Und das überforderte mich in einem Gespräch zwischen zwei Menschen. Und ich war durchaus fähig zu sagen, ich teile deine Meinung nicht und so. Aber irgendwie, ich war ja auch nicht politisch engagiert, ich war nicht in öffentlichen Debatten über diese Angelegenheit involviert. Also ich habe mich eher ruhig verhalten.
Und wenn du heute nochmal zurückblickst, hat sich da im Rückblick jetzt etwas noch geklärt? Ist das Bild noch klarer geworden, was da passiert ist?
Also es sei einfach die Geschichte, die nachher erfolgten, die Komplettbombardierung von Mosul in Irak und alle möglichen Dinge, einfach über Leichen gegangene Militärapparate aus USA, die ihren Interessen nachgingen. Das hat dann einfach bestätigt, dass der Terror auf allen Seiten ist, nicht nur in islamischen Zellen, die nachher für die Politik verwendet werden.
Also die Religion ist sehr stark in Machtpolitik hineingezogen worden, in einem Moment, wo eigentlich das Narrativ, die Erzählung so war, die Welt wird immer säkularer. Aber das ist nicht eingetreten, sondern die Religionen sind wiedergekehrt, aber eben in so einer Verbindung mit Machtaspekten.
Also das war immer so. Das ist eben, also seit dem, ich rede jetzt vom Islam, aber das gilt natürlich im Christentum weitgehend auch. Seit dem Tod des Propheten Mohammed ist der Islam politisch geworden, ziemlich schnell. Und die Politik hat immer die Art und Weise, wie der Islam zu nutzen ist, vor allem, immer bestimmt. Also es waren die Könige, die schließlich das Salär zahlten für den Imamen und den Theologen. Und der hat, die haben ihnen gesagt, was zu tun ist, in welche Richtung der Islam gehen, zu gehen hat, was ist die Aufgabe des Islams im Königreich und so weiter. Und das war immer diktiert von der Politik. Und darum ist auch der Sufismus entstanden, sehr schnell.
Das war, ach, ist das so?
Das war Protestbewegung gegen die Politisierung des Islams
eigentlich. Ist das in Persien oder wo ist das entstanden? Nein,
ja, im ganzen islamischen Raum damals, das war das heutige Persien, aber vor allem auch das heutige Irak, Syrien, diese Gegenden. Und dann natürlich auch der spanische Islam, also dort war ein sehr, sehr fruchtbarer, wissenschaftlich fruchtbarer Islam in Spanien.
Universität von Córdoba.
Ja, und so weiter, ja. Und sehr schnell kamen die ersten, noch nicht Strömungen, aber die ersten einzelnen Sufis, die protestierten gegen eine falsche Art, den Islam zu verstehen und zu nutzen für die Politik. Natürlich haben sie nicht Politiksprache verwendet, sondern sie haben Dinge gesagt, die den Theologen nicht passten. Und einige von ihnen wurden dann gehängt oder geköpft oder wie auch immer die Strafe dann war. Aber das war der Anfang der Sufis, war eigentlich eine spirituelle Gegenbewegung zu dieser Verweltlichung des Islams.
Da hat man auch wieder so ein Beispiel wie vielleicht hier die Täufer, eine Gruppierung, die nicht politisch sein möchte, die sich zurückzieht auch, aber dann besonders ins Visier gerät.
Ja, richtig, ja.
Des Staates, der Machthaber.
Ja.
Es sind jetzt nochmal in unsere Zeit, um da nochmal zu springen, dann im Gefolge von 9-11 viele, viele Bücher entstanden, wo erklärt wird, dass ihm oder versucht wird zu erklären, wo dann diese Gewalt herkommt. Und von christlicher Seite konnte man sich da so auch ein bisschen sicherer sein. Ja, das ist offenbar irgendwo im Islam, ist da so eine toxische Matrix drinnen. Wir haben das ja nicht. Und heutzutage ist es aber so, dass wir beobachten können, dass innerhalb des Christentums es Strömungen gibt, die zum Beispiel sich stolz heutzutage auf das Kreuzrittertum berufen. Es würde mich interessieren, Peter Kunz, wie beobachtest du das, verfolgst du das und wie beurteilst du das, was da gerade passiert?
Also du hast etwas, ein gutes Stichwort gegeben, das Toxische in der Theologie oder in der Religion, wie man es sagen will. Das ist überall da, Toxisches. Also sobald eine religiöse Bewegung, die ja zu Beginn praktisch immer friedlich war oder mit friedlichen Absichten war, sobald Kriege mit Hilfe der Religion initiiert werden, dann ist das toxisch. Und der Unterschied zwischen Christentum und Islam in dieser Frage ist natürlich, dass Jesus wird als absolut friedliebender Wanderprediger gesehen, also jemand, der nur die Liebe propagiert und wer dich auf die rechte Backe schlägt, halte auch die linke hin und so weiter. Und Prophet Mohammed, der war nicht nur Prophet, der war auch der Präsident einer neuen Gesellschaft und er war der Heerführer dieser Gesellschaft. Also er war verpflichtet, nicht nur die Spirituelle zu pflegen, sondern auch das Weltliche und eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und das ist ganz andere Voraussetzungen. Und darum war der Prophet Mohammed war in Kriege involviert und Jesus war nicht in Kriege involviert, außer in Debattenkriege, oder? mit den Pharisäern und so fort. Das sind Unterschiede im Ursprung. Aber die Politisierung war ja schon von Anbeginn der Entstehung der Kirche. Und da ist so sehr schnell ist das auch das Toxische auch hervorgekommen.
Wir leben ja in einer Zeit, wo wir die Empfindung haben, dass die Spaltungen und die Spannungen sehr groß sind. Es kommen auch wieder so apokalyptische Motive hoch. Und ich würde da gerne jetzt überleiten zu diesem zweiten Teil, den ich angekündigt habe, wo wir nochmal jetzt gemeinsam auf diese Mystik schauen, auf die mystische Erfahrung, die du gemacht hast. Und zwar unter dem Aspekt, wie das uns auch helfen kann, solche Spaltungen, Spannungen, Radikalisierungen zu überwinden. Du bist ein Imam des Mevlevi-Ordens.
Also ich bin ein Vorsteher des Mevlevi-Ordens in der Schweiz, so kann man sagen.
Mevlevi-Orden hängt zusammen mit dem von uns schon erwähnten Mystiker, nämlich der vollständige Name ist Jalal ad-Din Rumi, aber ich habe immer wieder auch Mevlana Rumi gelesen. Wie sagt man denn, wie sagst du zu ihm?
Also Mevlana ist einfach ein Ehrentitel, der für, nicht nur für Rumi, sondern auch für einen Propheten gebraucht wird oder sonst einen heiligen oder ehrenswürdiger Mensch, ist ein Ehrentitel. Und Rumi wird so verehrt im Islam, dass man, wenn man Mevlana sagt, zuerst mal gerade an Rumi denkt, weil man immer diesen Ehrentitel vorher noch sagt, bevor man den Namen nennt. Und darum heißt unser Orden auch Mevlana-Orden oder Mevlevi-Orden, kommt von Mevlana, von diesem Ehrentitel. Unser Orden heißt nicht Rumi-Orden, sondern Mevlana-Orden. Es ist einfach ein Ehrentitel.
Für mich ist das jetzt eine sehr schöne Gelegenheit, dich als Vorsteher dieses Ordens hier zu haben, weil gerade ein Satz von Rumi, nämlich jenseits der Vorstellungen von richtig und falsch, liegt ein Ort, dort werde ich dich treffen, habe ich gewählt als meinen Spruch hier, wo ich im RefLab vorgestellt werde. Ich muss zugeben, es war ein bisschen eine Verlegenheit. Ich tue mir da nicht ganz leicht, so irgendwie einen Spruch zu finden, der mich charakterisieren soll. Und dann habe ich das gewählt. Es ist ein Spruch, der auch vieles offen lässt. Also jenseits der Vorstellungen von richtig und falsch liegt ein Ort, da werde ich dich treffen. Welche Gedanken verbindest du mit diesem Rumi-Satz?
Also erstens einmal, also es ist ein Gedanke der Hoffnung. Ich könnte gerade so auch sagen, das Paradies muss schön sein, ich freue mich, dich dort zu treffen. Vielleicht hat Rumi das so gesagt, ich sage vielleicht, weil sehr viel von diesen Zitaten, die man findet, sind Ableitungen von Rumi und werden so ein bisschen noch süffiger, schöner dargestellt, als es gerade eins zu eins übersetzt wird.
Ich vermisse das ist ja oft so mit so Sammlungen von beim Tao Te King, ja, ist es ja, auch so.
Natürlich. Ja. Und das ist schon möglich, dass dieser Satz, ich will nicht verneinen, dass dieser Satz so steht in einem seiner Tausenden von Gedichten. Aber wenn wir Rumi verstehen wollen, müssen wir das ganze Gedicht lesen und nicht nur einen Satz herausfinden.
Das kann ich machen. Draußen, jenseits der Vorstellungen von richtig und falsch, liegt ein Feld. Dort werden wir uns treffen. Wenn die Seele sich da selbst ins Gras niederlässt, ist die Welt so voll, dass davon niemand mehr zu reden vermag.
Ja, das ist eine Beschreibung des Endzustandes. Das ist der voll von diesen Beschreibungen bei Rumi. Eine Beschreibung, wie es sein wird und in diesem Sinn Hoffnung geben, dass wir da nicht wegen dem, was wir hier erleben und zu tun haben, verzweifeln, sondern es wird einen Moment geben, wo wir nicht mehr gezwungen sind zu unterscheiden zwischen richtig und falsch, zwischen schön und unschön und so weiter. Dass da, wo die ganze Polarität dieser Welt nicht mehr da ist, sondern in eine Einheit verschmelzt ist. Und Rumi sagt das noch und noch, das ist der Zustand, wenn wir nicht mehr sind. Er redet ganz oft vom Nichtsein und von der Schönheit des Nichtseins. Und er braucht auch andere Bilder, aber zum Beispiel hat immer gesagt, ich bin in Gott verliebt. Und dann hat er geantwortet, ein bisschen spöttisch, aber so wie er war, hat er geantwortet, du bist ein Schatten und in die Sonne verliebt. Weißt du nicht, dass wenn Gott kommt, den du so suchst, nichts mehr von dir übrig bleibt? Kein Haar von dir wird übrig bleiben. Du bist ein Schatten, der in die Sonne verliebt ist, die Sonne kommt und der Schatten verschwindet. Das sind seine typische Beschreibung von Rumi, dieses Zustandes, den wir alle anstreben, bewusst oder unbewusst anstreben, diese Sehnsucht, die wir danach haben. Und er benennt das auch in dem Spruch, das du jetzt da vorgelesen hast. Noch und noch, also es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Stellen, wo er das so anspricht. Aber dann kommt er immer wieder zurück. Aber hier in dieser Welt hast du Aufgaben zu erledigen und hast du deine Vernunft zu nutzen. Die Vernunft hat einen ganz wichtigen Platz in Rumis Botschaften. Und er klagt die Theologen an, die irgendeine einseitige Art haben, die Theologie zu verkünden und so weiter. Also er hat auch sehr vieles, das diese Welt betrifft. Und davon lernen wir ja, gerade in unserem Orden, wie wir uns in dieser Welt zurechtfinden können.
Was ich auch raushöre, ist Bescheidenheit zu üben, nicht zu denken, so klar zu wissen, wie es ist und besserwisserisch.
Ja, sehr, sehr. Das gibt. Ich habe eine Konkordanz, für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, eine Art Stichwortverzeichnis, eine Konkordanz des Lehrwerkes von Rumi fertig. Das sind etwa 8500 Stichworte. Und da kommt die Heuchelei ganz viel vor oder die Überheblichkeit kommt ganz viel vor in seinen Texten. Ja, das ist so. Bescheidenheit ist ganz oben auf der Skala dessen, was wir lernen müssen. Danke. Und der Schlüssel für die Bescheidenheit ist Dankbarkeit. Das kann man üben. Dankbarkeit kann man üben. Bescheidenheit kann man nicht einfach üben. Das wird gespielt. Das wird gespielt, wenn ich das so mich bescheiden verhalte. Nein, es ist Bescheidenheit spürt man, ob jemand bescheiden ist. Aber Dankbarkeit können wir üben. Wir können üben, warum bin ich jetzt verärgert und so, und dann sehen, dass ich immer noch viel besser habe als so viele andere Menschen und so weiter. Das kann man üben. Umso dankbarer wir sind in unserem Leben, umso bescheidener erscheinen wir.
Peter Kunz, zum Abschluss die Frage. Es ist schon angeklungen, dass das Teilen dieser biblischen Welt, Bilderwelt der Personen, dir den Islam auch vertraut erscheinen ließ. Und jetzt würde ich gern von dir wissen, im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, hat sich da auch noch mal was geändert, was dein Verhältnis zum Christentum anlangt? Ich weiß gar nicht, ob wir erwähnt haben, dass du mit einer Pfarrerstochter verheiratet bist. Also wie ist das heute? Bist du da vielleicht auch milder geworden, was deine Sichtweise auf das Christentum anlangt?
Ich habe mich immer als mild betrachtet, aber gefühlt, aber vielleicht war das nicht in der Realität so. Ich bin natürlich heute.
Bist du ein muslimischer Christ?
Ja, kann man sagen, ohne weiteres. Aber natürlich, das Wort Christ ist natürlich bedingt, das habe ich auch schon in vielen Diskussionen gehabt, bedingt, dass ich die Erlösung von Jesus Christus als Sohn Gottes akzeptieren muss, sonst kann ich mich nicht Christ nennen. Das ist nicht der Fall. Darum kann ich nicht sagen, ich bin muslimischer Christ, aber ich bin ein Christenversteher vielleicht, ich weiß nicht.
Ein Christenversteher, jetzt habe ich eine Überschrift. Vielen Dank. Eins noch, das ist ja spannend, wir hier von der reformierten Kirche, der Reformator Zwingli, er hat damals die muslimische Welt wurde als die ist expandiert, die haben Eroberungen gemacht und wurden durchaus hier in Zürich auch als Bedrohung wahrgenommen. Und er noch, das ist doch spannend, hat das nicht als eigenständige Religion betrachtet, den Islam, sondern als eine christliche Abspaltung, in seinen Augen eine Häresie, ein Irrglaube. Aber was spannend daran ist, dass eben heute denken wir, es ist so weit weg, es ist irgendwie exotisch, aber damals noch in dieser Zeit war noch spürbar, dass dadurch eine große Nähe da ist.
Ja, es wäre schön, wenn diese Nähe noch heute auch noch da wäre. Es ist natürlich das Problem der Muslime, nicht der Christen, dass die Nähe nicht da ist. Den Koran können wir nicht verstehen, wenn wir nicht die Bibel kennen. Unmöglich. Der Koran setzt eigentlich voraus, dass wir die Inhalte der Bibel kennen. Im Koran stehen Dinge einfach als Bemerkung da, die auf die Bibel beziehen. Korrigieren dies oder jenes vielleicht, ein falsches Verständnis aus Sicht der Muslime. Aber man muss die Bibelstellen kennen, sonst versteht man das gar nicht. Und die Großzahl der Muslime, die schauen die Bibel nie an. Die wissen ja nicht einmal genau, was das ist, sehr viele. Für sie ist einfach der Koran das Referenz, fertig, Schluss. Und sagen, das muss man wörtlich nehmen, das ist das heilige Buch Gottes und so weiter, so wie es evangelikale Kirchen auch sagen, das ist, was ich hier in der Hand habe, die Bibel ist Gottes Wort und so. Diese Haltung ist auch im Islam ganz, ganz stark vorhanden. Und es liegt dort, ist viel Potenzial an Verbesserung, dass die Nähe zum Judentum vor allem auch und zum Christentum besser verdaut wird bei den Muslimen. Und damit auch besser akzeptiert wird. Und auch besser, dass die Muslime besser auf die Christen und die Juden zugehen können. Christen, so gerade vor allem die protestantische Kirche, sind ja sehr, sehr offen. Die haben keine Scheu, in eine Moschee zu gehen. Aber es gibt viele Muslime, die den Fuß nicht in eine Kirche setzen wollen.
Was würdest du da raten?
Ich rate bei uns selbst beginnen. Also die Muslime müssen lernen, Pluralität zuzulassen. Muslime müssen lernen, auch über den Koran und die heiligsten Teile des Islams zu diskutieren. Die Muslime müssen lernen, dass ihnen erlaubt ist, ihre eigene Interpretation des Islams und der heiligen Schriften zu formulieren. Das ist alles im großen Teil tabu.
Von christlicher Seite siehst du da noch
Potenzial? Ja, christlicher Seite, ich sehe einfach die Gefahr einer Verhärtung im Christentum. Mit diesen, also in Amerika, also die, vor allem die evangelikalen Kirchen, die sehr enge, nicht alle natürlich, aber viele haben eine sehr enge Sicht des Religiösen. Und werden damit bauen neue Polaritäten auf. Das sind so, ich sehe dort auch Bewegungen, die nicht in die richtige Richtung gehen. Aber das ist, Geschichte ist Geschichte, ich kann die nicht beeinflussen.
Was ist deine ganz persönliche Strategie im Umgang mit so Entwicklungen, die einen Sorgen machen, die bedrücken?
Ja, also dass ich mit den Leuten, wie ich es zu Beginn gesagt habe, dass ich Menschen, die ich begegne von diesem Lager, dass ich denen mit Verständnis begegne, dass ich persönlich, ohne es zu sagen, sie als wertvolle Menschen anschaue, weil sie auch ein Herz haben, weil Gott ihnen genauso nahe ist wie mir. Im Koran steht, Gott sagt, ich bin euch näher als eure eigene Halsschlagader. Und das gilt nicht nur für die Muslime, es gilt für die ganze Welt. Und ich nur frage, ob wir das sehen und erkennen, dass Gott mir nahe ist. Und das sehe ich in einer anderen Person immer. Das ist bei mir mit der Zeit einfach Teil von meiner Sichtweise geworden. Und darum habe ich nicht so große Probleme, die Worte zu finden und mit jemandem, der so sehr engstirnig in seinem religiösen Vorstellungen lebt, auch freundlich zu sein und ihm und eine Nähe zu suchen. Stört mich nicht.
Vielen herzlichen Dank, lieber Imam und Scheich Peter Hussein Kunz.
Danke fürs Gespräch.